Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
35 Jahre lang haben sich der Verleger Elmar Faber und der Autor Christoph Hein Briefe geschrieben. Und diese Briefe kann man jetzt lesen in einem Buch mit dem Titel Ich habe einen Anschlag auf Sie vor. Im Verlag Faber und Faber erscheint dieses Buch. Das ist auf mehreren Ebenen hochinteressant. Einmal als Dokument der jüngeren Literaturgeschichte, bei der man einem Autor und einem Verleger zusehen kann bei ihrer Arbeit. Und eine andere Ebene, da sind zwei Menschen, die sich herzhaft widersprechen, die sich eigentlich beständig streiten und die sich über diesen Streit in ihre Freundschaft hineinarbeiten. So habe ich das jedenfalls gelesen in diesen Briefen. Hier im Studio sind jetzt Christoph Hein und Michael Faber, der Sohn von Elmar Faber. Seien Sie beide erstmal herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Christoph Hein, wie war das denn für Sie? So ähnlich wie ich das gerade dargestellt habe, haben Sie sich mit Elmar Faber hineingestritten in Ihre Freundschaft?
Sagen wir, der Beginn war durchaus skeptisch. Ich glaube, ich habe das dann irgendwo auch mal in einem der Artikel oder beschrieben in dem Buch, der ein Verleger aus Leipzig kam, der dort in Leipzig einen großen und großartigen Verlag machte, wo er überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Zensur hatte, weil diese Bücher wurden nahezu vollständig in den Westen verkauft. Das war so ein Kunstverlag. Und er übernahm freiwillig dann den Aufbauverlag, wo man mit Zensur und dergleichen Beschränkungen sehr viel zu tun hatte. Das fand ich überraschend. Und insofern war ich durchaus skeptisch, als er kam. Und das ging aber dann eigentlich sehr schnell, dass wir da in einem sehr engen freundschaftlichen, in ein enges freundschaftliches Verhältnis kamen. Das ist in dem Briefwechsel nicht ganz erkennbar, außer dem einen Grund. Elmar Faber hatte irgendwann vorgeschlagen, dass wir die Briefe, die wir da austauschten, dass wir das ein bisschen professioneller machen im Hinblick auch auf eine Veröffentlichung. Und dann haben wir in dem Briefwechsel das Sie beibehalten, was im persönlichen Umgang schon längst hinfällig war.
Wie haben Sie das denn miterlebt? Michael Faber, hat Ihr Vater da, Sie waren damals so Anfang 20, als Elmar Faber und Christoph Hein da näher miteinander zu tun hatten. Hat Ihr Vater darüber geredet, über den Kontakt zu seinen Autoren, unter anderem zu Christoph Hein? Haben Sie da auch etwas mitbekommen, vielleicht von der Skepsis, die Christoph Hein gerade angedeutet hat?
Na, davon wahrscheinlich weniger, aber ich begann, als mein Vater den Aufbauverlag übernahm, in Leipzig ein Studium der Literaturgeschichte und war natürlich als Sohn gelegentlich auch nach Berlin eingeladen, wenn Party angesagt war oder auch bestimmte Autorentreffen. Also so hatte ich das Glück, auch Christoph Hein schon Mitte der 80er Jahre persönlich kennenzulernen. Und ich glaube, die Gespräche, die da geführt worden sind, waren zum Teil heiter, aber zum Teil natürlich auch immer durchsetzt, also mit Reflexion über die gegenwärtige Geschichte, die da nicht nur die DDR meinte, sondern eben auch die europäische Geschichte. Und da lernte ich Christoph Hein als einen sehr streitbaren, auch als einen sehr klugen, kompetenten und vor allen Dingen also auch global, also sagen wir mal, denkenden Menschen kennen. Das hat mich tief beeindruckt. Und dann gab es noch einen zweiten Vorgang. Ich kam relativ rasch in eine sogenannte Arbeitsgruppe in der Moritzbastei in Leipzig. Das war damals ein sehr großer Studentenclub, ist es noch heute. Und leitete dort die Arbeitsgruppe Literatur, Theater. Und da hatte ich die Möglichkeiten, dann auch Autoren, die ich sehr schätzte, oder Autoren, die vor allem für den öffentlichen Diskurs sehr wichtig waren, einzuladen. Und Christoph Hein gehörte eben auch zu den Autoren, die unsere Generation also tief beeindruckt hatten mit ihrer kühlen Distanziertheit und mit ihrem klaren, sezierenden Verstand. Und
das war sicher auch, wenn ich da mal einhaken darf, ja, das Buch Der fremde Freund. Das war kurz bevor Elmar Faber den Aufbauverlag übernahm, erschienen ein halbes Jahr davor. Das ein Buch, das auch in meiner Erinnerung so gut wie jeder Literaturinteressierte in der DDR damals gelesen hat. Das war sicherlich eins davon, was Sie damals beeindruckt
unbedingt hat. Aber was ja heute zu wenig reflektiert wird, Christoph Hein war damals einer der meistdiskutiertesten auch Theaterautoren. Und auch die historischen Stoffe wie LaSalle oder Cromwell waren in meiner Generation stark diskutiert, weil sie natürlich sehr metaphorreich waren und uns auch Einblicke, sagen wir mal, aus dem historischen Verständnis ins Jetzt gaben. Und so eine bizarre Figur wie LaSalle in der fast komödiantischen Darstellungsweise von Hein war für uns ein Hochgenuss. Und mit dem Autor eines solchen Stoffes ins Gespräch zu kommen, war einfach eine schöne Auszeichnung.
Aber um auf Ihre auch Konflikte oder Ihre Auseinandersetzungen mit Elmar Faber zurückzukommen, Christoph Hein, Ihren Briefen kann man ablesen, dass Sie sich über die Frage, welche Bücher ein Verlag wie Aufbau machen sollte, durchaus herzhaft gestritten haben. Da waren Sie durchaus nicht immer einer Meinung, oder?
Ja, selbstverständlich nicht. Da war, vertrat Faber natürlich die Verlegerseite und ich die Autorenseite. Und das war in diesem kleinen Ländchen mit wenig Papier für die Verlage, für die Druckereien, natürlich da immer ein Streitpunkt, nicht nur zwischen mir und Faber, sondern zwischen allen Autoren und allen Verlegern, weil die Beschränkungen waren heftig und wie kommt man mit diesen Beschränkungen zurecht? Das war immer ein Thema. Das war das andere war die Zensur, aber eben auch das fehlende Papier. Denn der Kulturminister hatte natürlich Schwierigkeiten, den Verlagen Papier zur Verfügung zu stellen. Denn den DDR-Verlagen, denen er das Papier gab, die erbrachten nur Ostgeld, während das unbedruckte Papier konnte man in den Westen liefern und das gab Westgeld. Und der Finanzminister legte größeren Wert darauf, dass das Papier unbedruckt verkauft wird in den Westen, als bedruckt im Osten, für das es nur Ostgeld gibt.
Zensur, das Thema haben Sie gerade angesprochen und damit hat auch zu tun ein Thema, das Sie ja ganz in die Überschrift gestellt haben, Ihrer Grabrede, die Sie gehalten haben für Elmar Faber. Er ist 2017 gestorben mit 84 Jahren, also vor anderthalb Jahren etwa. Und in Ihre Grabrede kann man jetzt auch nachlesen in diesem neuen Buch und die steht unter der Überschrift Erinnerungen an einen Husaren. Was hat denn Elmar Faber in Ihren Augen zu einem Husaren gemacht?
Das waren die Vorgänge um einen Roman. Als Elmar Faber nach Berlin kam, ich ihn kennenlernte, konnte ich ihm sehr schnell ein neues Manuskript geben, das Manuskript für den Roman Horns Ende. Und das brachte nun ihm, dem Verleger und mir natürlich viel, viel Ärger ein. Also es gab keine Druckgenehmigung. Elmar Faber versuchte auf allen möglichen Wegen eine Druckgenehmigung zu bekommen. Ich hatte den westdeutschen Verlag Luchterhand gebeten, das Buch noch nicht auszuliefern, denn das war klar, wenn dieses umstrittene Buch im Westen erscheint, wird es in Ostdeutschland nie erscheinen. Luchterhand machte mit, hielt die Auslieferung zurück. Wir kämpften weiter darum. Elmar Faber zog hoch bis zum allerhöchsten Chef, dem Kurt Hager. Es gab nie eine Erlaubnis und dann machte er etwas, was es in der DDR-Geschichte nie vorher gegeben hatte und nie danach. Er rief in der Druckerei an und teilte der Druckerei wieder besseres Wissen mit, er habe die Druckgenehmigung bekommen. Die Druckerei hatte keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Sie banden das Buch, lieferten aus und nach 2 Tagen war die gesamte Auflage vergriffen. Und dann ging es natürlich um den Kopf von Elmar Faber, ob er dann noch weiter Leiter dieses wichtigsten Verlages sein darf. Das waren so die Auseinandersetzungen, wo er Kopf und Kragen riskiert hat, um dieses Buch herausgeben zu können. Pardon.
Da hat er großen Mut bewiesen und er hat dazu gesagt, als er dann einbestellt wurde und sich verantworten sollte für dieses Ungehorsam, er habe sich nicht vorstellen können, derart beschimpft zu werden. Michael Faber, haben Sie davon etwas mitbekommen? Hat er mal darüber gesprochen, was er da erlebt hat, als er da einbestellt wurde?
Ja, er hat natürlich darüber gesprochen, aber erst sehr, sehr spät. Und also so war das eigentlich für mich lange Zeit ein Ereignis, was ich nicht nachvollziehen konnte, was ich allerdings mit großer Bewunderung, also sagen wir mal, zur Kenntnis nahm. Mein Vater hatte einen Charakter, solche Punkte, die möglicherweise andere mit einem anderen Charakter sehr weit nach außen gezeigt hätten, doch eher still damit umzugehen, also keine heroische Tat daraus zu machen, die es vermutlich tatsächlich in diesem Zusammenhang wahrscheinlich war. Und er hat mir damit auch gezeigt, dass sagen wir mal, ein charaktervoller Umgang eines Verlegers und ein stilles Einvernehmen mit den Dingen, die da kommen, die beste Medizin ist, zu überleben.
Ich glaube allerdings, Michael, ich glaube, die Sache hat ihn unendlich verletzt. Denn ich hatte versucht, von ihm herausbekommen, wie das dann in dem Hohen Haus, also bei Hager und so, abgelaufen sei, wie es dazu kam, dass er nicht abgesetzt wurde. Er hat wirklich nur diesen Satz, den ich dann geschrieben habe, er hätte sich nicht vorstellen können, jemals derart beschimpft zu werden. Mehr hat er mir nicht gesagt. Ich glaube, der Vorgang hat ihn doch so tief verletzt, dass er selbst mir gegenüber nicht davon sprechen wollte.
Elmar Faber, er war von 1983 bis 1992 Verleger des Aufbauverlages und er war der Vater von Michael Faber. Diesen Briefwechsel kann man jetzt in einem Buch nachlesen, das im neu gegründeten Faber und Faber Verlag erschienen ist. Und einer der intensivsten Momente für mich beim Lesen dieses Buches, Christoph Hein, das war, als Sie berichten in einem Brief von einer, man muss wohl sagen, Intrige, mit der Elmar Faber nach 1989 als Verleger des Aufbauverlages demontiert werden sollte. Können Sie uns erzählen, was da vor sich gegangen ist?
Ja, ich habe es, glaube ich, in dem Brief einigermaßen genau dargestellt, dass wir an einem Sonntagnachmittag bekam ich einen Anruf, dass die drei, vier Autoren, die wichtigeren Autoren vom Aufbauverlag, sich dringend eilends zusammentreffen finden müssten. Es gehe um etwas Ungeheuerliches, um den Fortbestand des Aufbauverlages. Wir trafen uns dann am Nachmittag bei Christa Wolf, vier Autoren und zwei Herren von der Treuhandgesellschaft. Und dort wurde uns mitgeteilt, dass es Akten gäbe, wonach Elmar Faber Mitarbeiter der Stadtsicherheit gewesen wäre. Wir müssten heute noch die Ablösung des Verlegers unterschreiben oder befürworten, damit nicht am nächsten Tag der ganze Aufbauverlag den Bach runtergeht. Da gab es dann so eine gewisse Bereitschaft der Autoren, um den Verlag zu retten, und ich weigerte mich. Ich sagte, ich glaube es nicht und ich möchte die Papiere sehen. Und dann wurde mir gesagt, also wenn ich nicht sofort unterschreibe, riskiere ich das Weiterbestehen des Aufbauverlages. Ich sagte, ich bin morgen früh um 6 Uhr in der Treuhand, Sie zeigen mir die Papiere, dann sage ich ja oder nein, das möchte ich aber erst sehen, ich glaube es nicht. Die Kollegen waren etwas unzufrieden mit mir, weil, wie gesagt, der Verlag war gefährdet, wie der Treuhand mir mitteilte. Wir gingen da etwas unzufrieden auseinander. Am nächsten Morgen bekam ich sehr früh einen Anruf, wo mir mitgeteilt wurde, ich müsse zur Treuhandanstalt kommen. Es habe sich erübrigt. Es war eine Sekretärin, die mir das mitteilte. Ich bat darum, etwas genauere Kenntnis darüber zu bekommen. Das wurde abgelehnt. Die Sache war von vornherein alles zusammen gelogen. Es war der Wunsch, den störrischen Verleger Faber, der sich nicht nach den Wünschen der Treuhand verhalten hatte, mit dieser Denunziation aus dem Amt zu bringen. Das wäre natürlich erfolgreich gewesen, wenn da die wichtigsten Autoren des Verlages am Vortag seine Ablösung gefordert hätte. Selbst wenn am Tag danach dann sich die Lüge offenbart hätte, der Vertrauensbruch wäre nicht mehr zu kitten gewesen. Da war ich dann so einigermaßen stolz auf mich, dass ich mich da habe durchgesetzt gegen Treuhand und auch gegen Kollegen, was mir dann nicht einfach fiel. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte, womit ein störrischer Verleger abserviert werden sollte.
Die auch zeigt, dass er auch unter neuen Voraussetzungen in einer neuen Zeit unbequem war, für einige jedenfalls. Michael Faber, Sie haben in dieser Zeit dann 1990 zusammen mit Ihrem Vater den Verlag Faber und Faber, Ihren gemeinsamen Verlag, auf den Weg gebracht. Was hatten Sie denn damals im Sinn mit diesem Verlag? Was wollten Sie da für eine Art Bücher herausbringen?
Also die Gründungsurkunde ist gewisserweise auf zwei Säulen gebettet. Erstens, mein Vater hatte in den 80er Jahren einen Pressendruck gegründet, die Sisyphos-Presse. Und diese Presse stand Anfang der 90 zum Verkauf. Und die erwarben wir, um sie vorzupflegen. Also mit anderen Worten, neben seiner eigentlichen verlegerischen Arbeit als Aufbauverleger, wenn man so will, einen Leidenschaftskleinverlag noch zu gründen. Und dann fiel uns aber eines sehr geschätzten Berliner Kollegen, Manfred Bofinger, ein hochbegabter Cartoonist, ein Buch, eine Hommage an Elisitzky anlässlich seines 100. Geburtstages in die Hände, Graf Typo. Und das mussten wir unbedingt machen. Das war ein fulminanter Start. Und dieses Buch war so erfolgreich, dass wir dann einfach sagten, so, und daraus bauen wir jetzt aus diesen beiden Säulen also ein Verlagsprogramm, was mehr als 20 Jahre hält.
Und der Verlag hat dann nicht 20 Jahre oder waren es 20 Jahre? 2014 haben Sie die Verlagstätigkeit erst einmal eingestellt. Jetzt starten Sie den Verlag neu. Faber und Faber gibt es wieder. Das ist das erste Buch, über das wir hier sprechen. Der Briefwechsel zwischen Christoph Hein und Elmar Faber vor kurzem erschien. Wo sehen Sie denn jetzt die Lücke, in der so ein Verlag arbeiten kann?
Ich werde in gewisser Weise an das alte Programm anknüpfen. Also wir sind im Nukleus her also ein ganz literarischer Verlag, aber in der Spezifik, der sich sehr stark auch um die Symbiose mit dem Bild kümmert. Also wir werden sehr viele illustrierte Bücher herausgeben, sowohl retrospektiv, also sagen wir mal klassischer Kanon, wie eben tatsächlich auch Neuentdeckungen im Literarischen. Ich glaube, dass dort zu wenig gemacht wird von anderen Verlagen auf dem deutschen Buchmarkt und rechne mir dort tatsächlich auch eine Chance aus. Ich glaube überhaupt, dass die Komplexität unserer Wahrnehmung in dieser Zeit etwas stiefmütterlich ist. Also dass wir einfach auch mehr den Text, die Literatur, die Geschichte, die Erzählung mit dem bildnerischen Eindruck, mit unserer Fantasie anreichern sollten. Und das würde mir große Freude machen, das auch im Verlag zu gestalten.
Christoph Hein, Sie sind ja in Kontakt geblieben mit Elmar Faber, auch als er nicht mehr Ihr Verleger war. 1992 ist er dann ausgeschieden bei Aufbau. Auch wieder eine interessante Geschichte, die man zumindest in Teilen in Ihren Briefwechseln nachlesen kann. Warum sind Sie in Kontakt geblieben? Was hat er dann für Sie bedeutet nach seiner Zeit als Ihr Verleger?
Ach, wissen Sie, allein diese Vorgänge um Horns Ende haben mich einfach lebenslang an ihn gebunden, weil das war ein so ungeheuerlicher Vorgang, dass ich hatte mit allen möglichen Zensurgeschichten die da zu tun gehabt, und da war es eher sehr hilfreich, dass ich da in Berlin den Intendanten und Regisseur Benno Besson hatte und in Dresden Gerhard Wolfram, der die Ritter der Tafelrunde trotz Verbot auf die Bühne brachte, und dann eben Elmar Faber, der ein mit Horns Ende das meines Wissens einzige Buch hat erscheinen lassen ohne Druckgenehmigung. Also es ist entgegen der Entscheidung der Hauptverwaltung Kultur, der Zensur, ist es durch seine Entscheidung herausgekommen. Und allein dieser Vorgang band mich an ihm.
Die Geschichte dieser Beziehung kann man nachlesen in dem Briefwechsel von Christoph Hein und Elmar Faber. Ich habe einen Anschlag auf Sie vor, im Verlag Faber und Faber erschienen mit 158 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Ich sage vielen Dank bis hierher. Sie bleiben beide noch bei uns, damit wir auch noch über andere Dinge reden können.